Hallo und herzlich willkommen zu So geht sicher, dem Podcast für Datenschutz, IT-Sicherheit und KI-Compliance in der Steuerkanzlei. Mein Name ist Christine Munker und ich habe heute ein Thema mitgebracht, das viele Steuerberater eigentlich lieber verdrängen würden, aber das inzwischen zur knallharten betrieblichen Realität gehört und auch bei uns im Beratungsalltag immer häufiger aufschlägt: Cyberangriffe auf Steuerkanzleien. Vielleicht denken Sie jetzt, naja, wir sind doch viel zu klein. Was will man denn eigentlich von uns? Uns will doch keiner hacken. Aber genau das ist tatsächlich ein sehr weit verbreiteter Irrtum. Nicht nur bei Steuerkanzleien, sondern auch bei kleinen Unternehmen. Steuerkanzleien sind für Kriminelle gleich in mehrerer Hinsicht spannend. Sie verarbeiten natürlich hochsensible Daten, Finanzinformationen, personenbezogene Daten. Sie arbeiten immer mehr digitalisiert, das heißt, die Möglichkeit, digital auf ihre Daten zuzugreifen, wird auch immer größer und sie stehen unter permanentem Zeitdruck. Der Faktor ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, denn viele der Datenpannen, die bei unseren Kunden gemeldet werden, die passieren nicht aufgrund von unklaren Prozessen, das haben wir alles super gut geregelt, sondern die passieren eben aus Zeitdruck, weil man eben nicht nochmal drauf geschaut hat, weil man schnell was verwechselt hat oder eben schon den Mandanten am Hörer hatte, während man noch versucht hat, eine E-Mail zu verschicken oder irgendwas hochzuladen. Und Steuerkanzleien sind in der Praxis tatsächlich oft deutlich schlechter geschützt als eben andere Unternehmen mit ähnlich interessanten Daten, Vermögensverwalter, Banken, größere Konzerne natürlich, die haben eine ganz andere IT-Infrastruktur. Und deswegen sind Steuerkanzleien auch ein wirklich gern gesehenes Ziel für Angriffe, sofern die Angriffe auch tatsächlich gezielt stattfinden. Nicht zu vergessen ist ja auch die Zahl der Angriffe, die zufällig passiert, wo eben einfach via Internet gescannt wird, wo Unternehmensnetzwerke vorhanden sind, die unsicher sind. Und das treffen wir heutzutage leider immer noch sehr häufig bei Steuerkanzleien an. Und deswegen steigt auch die Anzahl der Cybervorfälle in der Steuerberatung. Wenn über Cybersecurity, Cybersicherheit gesprochen wird, dann geht es meistens um die Maßnahmen. Man spricht von einem großen Risiko, von, wie ich eben auch gerade, steigenden Angriffszahlen, von Maßnahmen, die Sie in Ihrer Kanzlei umsetzen sollen. Wir wollen heute aber mal einen Schritt vorher anfangen und sprechen deswegen in dieser Folge von So geht's sicher darüber, mit welchen Methoden Hacker eigentlich arbeiten, also was Ihrer Kanzlei tatsächlich dann passieren kann, warum diese Angriffe gerade für Steuerkanzleien so gefährlich sind und welche Schlüsse Sie als Steuerberaterin oder Steuerberater daraus ziehen sollten. Und das tun wir tatsächlich nicht nur heute, sondern auch in der nächsten Folge unseres Podcasts, denn sonst wird das Ganze hier etwas zu lang. Ein kleiner Spoiler aber schon vorab. Am Ende dieser beiden Folgen werden Sie recht deutlich vor Augen haben, warum wir in unserer Beratung und auch in diesem Podcast immer wieder auf die Basics pochen, die Basics zur IT-Sicherheit. Denn damit können Sie schon richtig, richtig viel Sicherheit gewinnen, obwohl die Maßnahmen gar nicht kompliziert sind. Was Sie jetzt genau tun können, um das Thema Cybersecurity anzugehen und sich gegen die Angriffsmethoden, über die wir in den nächsten beiden Folgen, also dieser und der nächsten, sprechen wollen, zu schützen. Darum geht es dann in der dritten Podcast-Folge zum Thema, beziehungsweise aus unserer kleinen Miniserie zum Thema Cybersicherheit in der Kanzlei. So, und jetzt geht's los. Beginnen wir mit der wahrscheinlich bekanntesten Methode eines Cyberangriffs, Phishing. Haben Sie bestimmt alle schon gehört. Und Phishing kann man sich tatsächlich ganz einfach vorstellen, wie wenn Sie angeln gehen oder wenn ein Hacker angeln geht, nur eben im Digitalen. Der Angreifer wirft sozusagen einen Köder aus, meist in Form einer täuschend echt wirkenden E-Mail, die bei Ihnen ins Postfach flattert, einer Website, einer SMS oder eben andere Messenger-Nachrichten. Und das Ziel dabei ist natürlich, dass jemand auf diesen Köder hereinfällt, also auf einen Link klickt, der meistens dann zu einer Login-Oberfläche, zu einem Benutzerportal, zu einem Online-Account führt und dort eben seinen Benutzernamen und sein Passwort eingibt und damit diese Daten auch preisgibt. Denn es ist natürlich nicht die echte Seite der Bank oder der Post oder was auch immer da eben vorgegaukelt wird, sondern eine gefälschte Seite des Hackers. Alternativ dazu kann das Ziel einer solchen Phishing-Nachricht eben auch sein, dass ein schädlicher Anhang geöffnet wird. Das heißt, über einen Link eben eine schädliche Datei aufgerufen wird, in der sich Malware, Schadsoftware befindet oder Ähnliches. Da sprechen wir aber gleich auch noch drüber. Gerade in Steuerkanzleien sind auch die Tarnidentitäten dieser Angreifer oft sehr gezielt gewählt. Also man schaut sich schon an, wem schickt man denn diese Phishing-Mails, wenn man gezielt auf Steuerkanzleien losgehen möchte, und schaut natürlich, aus welchem Umfeld dann diese E-Mails kommen sollten, diese gefälschten E-Mails kommen sollten, damit sie in der Kanzlei auch möglichst als lebensecht und praxisnah anerkannt werden. Typisch ist zum Beispiel eine angebliche E-Mail von der DATEV, von Elster, von der Finanzverwaltung. Das ist in letzter Zeit häufiger mal passiert, dass es da solche E-Mails gab. Ganz gern gesehen und natürlich auch in der Steuerkanzlei immer treffend sind E-Mails von Banken oder auch Nachrichten von zum Beispiel angeblichen Paketdiensten, die Zustellinformationen abrufen wollen. Das kommt sehr häufig vor. Immer öfter hören wir auch von vermeintlichen Mandanten-E-Mails mit wichtigen Unterlagen im Anhang oder Ähnlichem oder zum Beispiel eben Links, wo man sich runterladen soll für die Kanzlei. Das ist tatsächlich auch ein Ergebnis der ansteigenden Cyberkriminalität, denn die Anzahl der gehackten E-Mail-Postfächer steigt wirklich konstant an. Das erfahren wir auch in unserer täglichen Beratung. Und wird das Postfach eines Ihrer Mandanten gehackt und Sie bzw. Ihr Team hat dann eigentlich eine echte E-Mail des Mandanten, aber mit Phishing-Inhalten, weil das Postfach gehackt war und eben ein Bösewicht daraus gefälschte E-Mails mit falschen Links und so weiter verschickt hat, dann ist es für Sie und für Ihr Team richtig schwer, hier wirklich noch Verdacht zu schöpfen. Denn diese E-Mail sieht ja nicht nur lebensecht aus, sie ist es eigentlich. Aber der Inhalt ist eben für Cyberangriffe gedacht. Sie sehen, dass dieses Thema Cyberkriminalität an der Stelle sehr, sehr eng zusammenhängt. Denn wenn eine Pforte geöffnet ist, dann hat man eine super Möglichkeit, auch an anderen Stellen eben entsprechende Angriffe zu starten. Auch deswegen weisen wir immer wieder darauf hin, dass gerade die Sicherheit von E-Mail-Postfächern unglaublich wichtig ist. Denn wenn jetzt beispielsweise eines Ihrer E-Mail-Postfächer gehackt wird und Ihre Mandanten bekommen E-Mails aus der Steuerkanzlei, das ist wahrscheinlich eine der vertrauenswürdigsten E-Mails, die beim Mandanten im Postfach landet, wenn der Steuerberater mailt. Und das ist oft auch wichtig. Das will man gleich sehen. Vielleicht muss man ja schnell etwas auslösen oder der Steuerberater braucht eine kurze Info, um eben weiterzuarbeiten. Deswegen wird das in der Regel auch schnell und ohne viel Nachdenken geöffnet und kann dann eben Schaden anrichten. Also dieses Thema E-Mail-Sicherheit ist auf jeden Fall eines, über das wir dringend sprechen müssen. Zum Thema Phishing gehört auch der sogenannte CEO-Fraud oder der CEO-Betrug. Und das ist eine besonders perfide Masche, die aktuell allerdings sehr erfolgreich ist. Hier gibt sich ein Angreifer einfach ganz direkt als Kanzleiinhaber, als Chef eines Geschäftspartners oder eben als Partner aus und schickt E-Mail-Nachrichten, wie zum Beispiel bitte diese Rechnung heute noch überweisen, ist unheimlich dringend, die auf den ersten Blick von der E-Mail-Adresse des Chefs oder der Chefin kommen und eben auch wahnsinnig echt aussehen. Unter Zeitdruck wird dann ganz oft nicht lange geprüft, sondern einfach ausgeführt. Beim CEO-Betrug, beim CEO-Fraud steckt im Hintergrund sehr, sehr häufig Social Engineering. Das heißt, die Angreifer sammeln Informationen über ihre Kanzlei, über das Team, über die Mandanten. Die gucken sich auf der Internetseite an, wer für die Buchhaltung zuständig ist. Auf der Internetseite stehen eben auch oft die Kontaktdaten. Da sieht man dann, welche E-Mail-Adresse der Chef hat. Und die schauen auf Social-Media-Profilen im Impressum, vielleicht sogar auf Stellenanzeigen und finden in all diesen Informationen eben Bausteine, um eine E-Mail zu formulieren mit einer persönlichen Ansprache und so weiter, die eben dann oft wirkt, als käme sie direkt aus dem Kanzleialltag. Wenn man einen Blick auf private Social-Media-Accounts der Kanzleileitung schaut und dort eben einfach mal guckt, was Steuerberater und Steuerberaterin so tun, dann wissen Angreifer zum Beispiel auch ganz genau, wann die Kanzleileitung im Urlaub ist und schnelle Rückfragen aus dem Team heraus damit schwierig sind. Man will ja auch im Urlaub nicht stören und man ist auch nicht immer erreichbar. Dann steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel eine schnell geforderte Überweisung, angeblich per E-Mail vom Chef gefordert, aufgrund einer vielleicht unüblich formlosen E-Mail, unter der dann vielleicht noch sowas steht wie vom Smartphone gesendet, bitte Schreibfehler entschuldigen oder so, dann doch durchgeführt wird, weil einfach das Umfeld schon ungewöhnlich ist. Das heißt, Chef oder Chefin sind nicht da. Es kommt eine E-Mail von außen, man wird aber persönlich angesprochen, sieht eigentlich alles gut aus und dann will man eben schnell helfen. Warum ist Phishing für Steuerkanzleien also so gefährlich? Ja, weil E-Mails mit Anhängen und Links eben vollkommen normal sind. Ein bitte öffnen, bitte klicken, das ist mittlerweile die tägliche Routine im Umgang mit ihren Banken, mit den Geschäftspartnern, mit den Mandanten, mit den Softwarehäusern. Und dazu kommt dann eben der bekannte Faktor Zeitdruck. Sie müssen Fristen einhalten, es geht um Betriebsprüfungen, es geht um Gehaltszahlungen und so weiter. Das sind Situationen, in denen man eben oft schneller klickt, als es einem lieb ist. Und manchmal ist man halt einfach unaufmerksam. Das ist eine relativ einfache Art des Cyberangriffs, die tatsächlich eben durch diese Unaufmerksamkeiten sehr erfolgreich ist. Ja, und durch einen Klick stehen dann also schon alle Türen offen zu den gestohlenen Zugangsdaten für Kanzlei-Accounts beispielsweise, zu Postfächern, zu Cloud-Diensten, an denen man dann auch noch viele andere Daten finden kann. Und das Ganze hat natürlich auch entsprechende Haftungs- und Vertrauensfolgen. Das können Sie sich vorstellen. Die zweite große Gruppe der Cyberangriffe, die damit auch direkt zusammenhängt, ist das Thema Malware-Angriffe, also Schadsoftware. Ich habe es gerade schon gesagt, eine Möglichkeit, um Schadsoftware in der Kanzlei zu platzieren, sind eben solche Phishing-Attacken. Und unter dieser Malware versteht man Programme, die extra dafür entwickelt wurden, unerwünschte oder schädliche Funktionen auf einem fremden System, an der Stelle auf Ihrem System, auszuführen. Und diese Schadsoftware, die gelangt eben typischerweise auf 3 verschiedenen Wegen in die Kanzlei. Das sind die häufigsten Wege. Erstens, wir hatten es gerade, das Thema E-Mail-Anhänge oder angeklickte Links, über die sich die Schadsoftware dann auf Ihrem System verbreitet. Dann eben manipulierte Webseiten. Das heißt also, hier klicken Sie nicht eine PDF-Datei, die in der E-Mail verlinkt ist, an, sondern Sie landen eben direkt im Internet auf einer Seite, auf der Sie sich eigentlich einloggen sollen, bei irgendeinem Benutzerkonto. Und in Wirklichkeit ist diese Webseite präpariert und sorgt dafür, dass die Schadsoftware auf Ihrem System installiert wird. Und die dritte Variante, das sind USB-Sticks oder andere Datenträger, soweit sie noch genutzt werden, die vom Mandanten abgegeben werden, die mal schnell in einen Kanzleirechner gesteckt werden. Eingangstor, wie schon erwähnt, ist eben oft das Thema Phishing und deswegen weisen wir auch darauf hin, dass gerade hier die Schulung und die Sensibilisierung der Mitarbeiter so unglaublich wichtig ist. Ist die Schadsoftware einmal auf Ihrem System, dann dient sie logischerweise als Türöffner, um zum Beispiel weitere Programme nachzuladen. Also stellen Sie sich das so vor, dass die kleine Schadsoftware, die Sie sich zum Beispiel über so eine Phishing-Mail einfangen, eine Art Fuß in der Tür ist und die hält eben einen Spalt offen in Ihrem System, sodass dann weitere Programme, die dann erst richtig Schaden anrichten, auch nachgeladen und installiert werden können. Der Angreifer kann dann eben Schritt für Schritt Rechner oder Server in der Kanzlei übernehmen. Er kann Tastatureingaben mitlesen, inklusive Passwörtern und TANs beispielsweise, oder aber auch Daten im Hintergrund kopieren und auf eigene Systeme sonst wohin übertragen. Für Sie als Steuerkanzlei heißt das ganz konkret, die Mandantendaten können an der Stelle, wenn Sie kein entsprechendes Monitoring betreiben, was in der Regel nicht der Fall ist, vollkommen unbemerkt abfließen. Zugangsdaten zu Ihren Kanzleilösungen können kompromittiert werden. Interne Dokumente, also auch aus dem Kanzleimanagement von Honorarvereinbarungen bis hin zu Personalakten oder Ihrer persönlichen Umsatzplanung, Einkommensplanungen und so weiter, all das kann in fremde Hände geraten. Und das ist nicht nur ein technisches Problem, sondern natürlich auch ein massives datenschutzrechtliches Thema mit berufsrechtlichen Konsequenzen und gegebenenfalls eben auch mit entsprechenden Meldepflichten gegenüber Mandanten und Aufsichtsbehörden. Eine besonders aggressive Form dieser Malware, Schadsoftware, ist die Ransomware. Den Begriff haben Sie ganz bestimmt schon einmal gehört. Ransomware ist im Grunde eine Art digitale Geiselnahme, die da durchgeführt wird. Und das Prinzip ist relativ einfach. Sie haben sich auf den schon beschriebenen Wegen eine Schadsoftware in der Kanzlei eingefangen, eine Ransomware. Und dieses Programm verschlüsselt nun fröhlich und ungehemmt Dateien auf ihren Systemen und sichert sie mit einem digitalen Schlüssel. Sie selbst haben dann absolut keinen Zugriff mehr auf ihre Daten. Der Angreifer fordert in der Regel ein Lösegeld und verspricht im Gegenzug, den Schlüssel herauszugeben oder die gestohlenen Daten entsprechend zu löschen, wenn es nur der Abzug von Daten gewesen ist und keine Verschlüsselung vorgekommen sein sollte. Ob der Angreifer das am Ende des Tages dann tatsächlich tut, ist allerdings völlig ungewiss. Das bleibt die Unbekannte an der Stelle. Mittlerweile ist es tatsächlich oft so, dass Angreifer ihnen Referenzen zukommen lassen von bereits kompromittierten Unternehmen, die dann bestätigen, dass nach der Zahlung des Lösegeldes auch wirklich der Schlüssel ausgehändigt wurde, die Daten wieder entschlüsselt wurden und entsprechende Daten beim Angreifer gelöscht wurden. So ein Angriff hat für Steuerkanzleien meistens wirklich dramatische Folgen, denn es steht einfach alles still. Also es steht Dativ still, es steht ihr Dokumentenmanagement, ihre E-Mail-Systeme, weitere Fachanwendungen, alle Datensysteme oder Datenbestände, die sie im Explorer irgendwo abgelegt haben, Banking, Elster, es steht alles still. Sie können nicht mehr auf ihre Mandatsdaten zugreifen, keine Fristen bearbeiten, Lohnabrechnungen, Jahresabschlüsse. All diese Daten und Informationen sind nicht mehr erreichbar. Und das bedeutet nicht nur ganz schön viel Däumchen drehen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern ganz schön viel Panik für die IT-Spezialisten in ihrem Haus oder bei ihrem Systempartner und eben auch in der Kanzlei. Leitung. Es drohen Fristversäumnisse, Mahngebühren, Säumniszuschläge und natürlich potenziell Haftungsrisiken. Mal ganz abgesehen vom zum Teil wirklich spürbaren finanziellen Schaden, der in einer Kanzlei aufgrund des Arbeitsausfalls entsteht. Das brauche ich Ihnen nicht vorzurechnen. Und natürlich auch ganz abgesehen vom potenziellen Image-Schaden, denn Ihre Mandanten werden das mitbekommen, wenn in der Kanzlei nichts mehr geht und Fristen nicht eingehalten werden können. Ja, häufig kombinieren die Angreifer eben die beiden Möglichkeiten miteinander. Das heißt, sie drohen zum einen, die Daten, die sie abgezogen haben, zu veröffentlichen. Wenn nicht gezahlt wird, haben die Daten bei ihnen aber auch verschlüsselt, sodass sie nicht mehr weiterarbeiten können. Hier spricht man in Fachkreisen von Double Extortion, also einmal die Drohung der Veröffentlichung und auf der anderen Seite die Verschlüsselung, also die quasi nicht mehr bestehende Arbeitsfähigkeit der Kanzlei. Was viele Kanzleien auch unterschätzen, ist, wie lange eine professionelle Wiederherstellung dauern kann. Also selbst wenn Backups vorhanden sind, die auf denen die Daten noch nicht verschlüsselt sind, das müssen Sie im Hinterkopf behalten, denn ganz oft sind die Dateien auf den Backups dann auch schon entsprechend mit der Ransomware infiziert worden. Und das heißt, wenn Sie versuchen, die wieder aufzuspielen, ist die Schadsoftware da drin und verschlüsselt die Dateien wieder, wenn Sie sie aufgespielt haben. Aber alleine das Aufspielen, das dauert. Vor allem, wenn Sie kein erprobtes Notfallkonzept haben. Also ohne klares Zusammenspiel von IT, Organisation, Kommunikation, kann eine Kanzlei damit wirklich schnell über Wochen handlungsunfähig sein. Und diese Fälle haben wir. Denn dieses Rückspielen von Backups, das geht in so viele Bereiche rein und dafür brauchen Sie zum Beispiel, wenn Sie auch in Rechenzentren und mit verschiedenen Cloud-Dienstleistern arbeiten, so viele Ansprechpartner, dass es wirklich zu einem komplexen Thema wird, wenn es nicht einen festen Ablauf dafür gibt, der auch schon mal trainiert worden ist. Das sollten Sie aber trotzdem vermeiden und sich besser gar keine Ransomware einfangen. Was Sie dagegen tun können, darüber sprechen wir in der dritten Folge. Jetzt wollen wir uns noch eine Angriffsart anschauen, die Sie wahrscheinlich gar nicht so sehr direkt betrifft, sondern die Sie eher von großen Webseiten oder Online-Portalen kennen. Die sogenannte Denial-of-Service-Attacke, Denial-of-Service-Angriffe, kurz DOS genannt. Diese Abkürzung haben Sie gegebenenfalls schon mal gehört, wenn über Cybersicherheit gesprochen wird. Dabei werden Server oder Dienste mit so vielen Anfragen überflutet, dass sie für normale Benutzer praktisch nicht mehr zu nutzen sind, also nicht mehr erreichbar sind, weil sie einfach überlastet sind. Bei diesen DOS-Angriffen nutzen die Cyberangreifer dafür zum Beispiel Botnetze. Vielleicht haben Sie den Begriff schon mal gehört. Also das sind Tausende vorher infizierter Rechner, oft von Privatpersonen, weil diese Rechner meistens sehr, sehr schlecht geschützt sind. Da will man auch gar nicht an die Daten ran, sondern man nutzt die Rechenleistung, die Rechnerleistung und schließt diese zu einem gigantischen Netzwerk zusammen. Und mit diesem Netzwerk kann man dann eben mit Tausenden von Rechnern gleichzeitig Anfragen auf ein Rechenzentrum stellen. Und damit kann eben dieses Rechenzentrum überfordert sein und der Dienst geht dann in die Knie, wie man so schön umgangssprachlich sagt, ist überlastet und steht nicht mehr zur Verfügung. Für Sie als klassische Steuerkanzlei ist ein solcher Angriff direkt auf Ihre Systeme eher unwahrscheinlich, hilft auch wahrscheinlich einem Angreifer nicht viel. Relevant wird dieses Thema aber trotzdem, nämlich indirekt. Zum Beispiel dann, wenn Portale von Rechenzentren, von Softwareherstellern oder Cloud-Dienstleistern, von KI-Anbietern und so weiter angegriffen werden. Also wenn eine DATEV, wenn Fachverlage, Hostingpartner nicht erreichbar sein sollten aufgrund eines solchen DOS-Angriffes, dann hat Ihre Kanzlei ebenfalls ein Problem mit der Arbeitsfähigkeit und zumindest sind bestimmte Teile lahmgelegt, auch wenn sie selbst gar nicht Ziel dieses Angriffs waren. Das kennen wir alle ab und zu mal, wenn zum Beispiel entsprechende Angriffe auf Telekom-Knotenpunkte stattfinden, dann können wir alle nicht ins Internet und können natürlich auch entsprechend nicht auf Rechenzentren zugreifen oder auf Cloud-Services, aber sowas kann eben auch konkrete Dienstleister betreffen. In Einzelfällen kann sowas auch als Ablenkung dienen, während dann an anderer Stelle tatsächlich eingebrochen wird. Aber darum müssen Sie sich nicht kümmern. Das betrifft dann eben den entsprechenden Dienstleister. Im Gesamtrisiko der Steuerkanzlei sind diese Angriffe wichtig. Nicht, weil sie sich selbst konkret davor schützen müssen, betroffen zu sein. Aber es ist wichtig, wenn es um die Auswahl und Bewertung von Dienstleistern geht. Denn, da darf ich einmal den mahnenden Finger heben, gerade wenn wir über KI-Lösungen zum Beispiel sprechen, aber auch ganz viel über Cloud-Dienstleistungen, Digitalisierungstools, dann steht bei der Auswahl oft die Funktionalität im Vordergrund. Und das ist für Sie in Ihrem Kanzleialltag natürlich auch äußerst wichtig, dass die Funktionalität einer Lösung das Problem löst, das Sie gerade gelöst haben möchten. Das ist vollkommen klar. Aber die Sicherheit, die IT-Sicherheit, der Datenschutz bei diesem Dienstleister darf natürlich nicht in Vergessenheit geraten, denn das ist ein essentielles Thema, wenn es eben auch um die Verfügbarkeit des Services für Ihre Kanzlei geht und, Achtung, um die Sicherheit der Datenbestände, die Sie dort speichern, wenn Sie dort Mandantendaten und personenbezogene Daten verarbeiten. Deswegen aufpassen bei der Auswahl von Dienstleistern und lassen Sie sich an der Stelle eben auch entsprechende IT-Sicherheitskonzepte zeigen, erklären, vorlegen oder von Partnern, die sich damit besser auskennen, entsprechend bewerten. Das ist ja nicht unbedingt Ihr Fachgebiet. Darauf werfen wir eben auch im Rahmen unserer Beratung zum Datenschutz und zur IT-Compliance ein Auge, und zwar im Detail, denn die Auswahl der Dienstleister reicht wirklich tief in alle drei Compliance-Bereiche rein, also in den Datenschutz, in die IT-Sicherheit und in die KI-Compliance und hat im Ernstfall dann gravierende Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit in Ihrer Kanzlei. So, einen haben wir noch, und zwar einen Angriffstyp, den auch viele unterschätzen, das ist der sogenannte Man-in-the-Middle-Angriff. Der Name ist an der Stelle tatsächlich Programm. Der Angreifer setzt sich ganz unbemerkt in die Mitte einer Kommunikation. Also früher konnte man sich das so vorstellen, dass man eine Telefonleitung hatte. Zwei Menschen hatten den Hörer an der Hand und haben geredet und in der Mitte saß einer dran am Kabel und hat mitgehört. Wenn Sie also Daten quasi über das Internet versenden, weil Sie remote arbeiten, weil sie irgendwo in ein Rechenzentrum eingewählt sind, dann fängt dieser Man in the Middle die Daten ab, liest mit oder verändert sie, bevor sie beim eigentlichen Empfänger ankommen. Das Verändern hat man zum Beispiel, wenn eine E-Mail, die A verschickt, verändert wurde, bevor sie bei B ankommt. Ein sehr praxisnahes Szenario, und deswegen erwähnen wir diese Angriffsart hier auch, für Kanzleien ist das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten von unterwegs aus. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin arbeitet zum Beispiel im Hotel, im Zug, im Café und nutzt dort ein kostenloses WLAN, ein Free Wi-Fi, das eben dort zur Verfügung gestellt wird. Und damit hat der Angreifer eben wirklich Möglichkeiten, auf die Kommunikation, die da via Internet stattfindet, zuzugreifen. Denn entweder hat er den kostenlosen Zugangspunkt, der da angeboten wird, einfach unter Kontrolle. So, man hat das ja ganz oft, wenn man da WLANs, kostenfreie WLANs angeboten bekommt, dass die ungeschützt sind oder mit ganz einfachen Passwörtern geschützt sind. Und darauf kann natürlich auch ein Angreifer zugreifen, das Ganze dann unter seine Kontrolle bringen und eben gucken, was passiert denn da, wer ist denn da alles auf diesem WLAN unterwegs und was macht er da gerade so. Er kann eben den Datenverkehr in diesem Netz mitlesen. Meldet sich jetzt Ihr Mitarbeiter, Ihre Mitarbeiterin in einer Kanzlei-Cloud an, in einem E-Mail-Konto oder bei einer Fachanwendung, BATEF, wie auch immer, im Rechenzentrum, dann kann der Angreifer, wenn die Internetverbindung eben nicht geschützt ist, die Zugangsdaten abgreifen. Ob daraus ein großer Schaden entsteht, das hängt ganz stark von Ihren Schutzmaßnahmen ab. Wenn Sie zum Beispiel nur Verbindungen über VPN aufbauen, dann tut sich der Angreifer äußerst schwer, da was mitzulesen. Werden die Verbindungen ordentlich verschlüsselt oder sind zum Beispiel auch Mehrfaktor-Authentisierungen aktiviert, dann kann er sich nicht so einfach da draufschalten. Und deswegen sollten Sie hier Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Also kritisch wird es immer dann, wenn Zugänge nur mit Benutzernamen und Passwort geschützt sind und man das eben im Zweifelsfall mitlesen kann, wenn keine oder schlechte VPN-Lösungen genutzt werden, wenn die Mitarbeiter nicht geschult sind, wie sie mit öffentlichen Netzen umgehen sollen oder manchmal auch die Dinge von ihren privaten Systemen, private Rechner, Tablets und so weiter ausmachen, auf denen eben nicht die Sicherheitssysteme der Kanzlei installiert sind. Hierfür sollten Sie deswegen unbedingt Kanzleistandards festlegen und insbesondere Regelungen für die Arbeit von unterwegs gestalten, mit denen Sie das Risiko eindämmen können. Das sollte hier noch einmal erwähnt sein, denn dieses Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten ist tatsächlich auch eines, über das wir sehr viel sprechen müssen, damit das ordentlich geregelt ist in den Kanzleien. Und damit machen wir Schluss mit dem ersten Teil unserer Mini-Podcast-Serie zur IT-Sicherheit, zur Cybersicherheit und schauen uns in der nächsten Folge noch weitere Angriffsszenarien an, auf die Sie sich in Ihrer Kanzlei vorbereiten sollten und von denen Sie einfach wissen sollten, um was es geht, dass es sowas gibt und wie das Ganze funktioniert. Schreiben Sie mir gerne, wenn Sie Fragen zum Thema haben, dann können wir das gerne noch in der nächsten Folge mit ansprechen. Die E-Mail-Adresse lautet info@munka.info. Die Kontaktdaten finden Sie auch wie immer in unseren Shownotes. Und diese E-Mail-Adresse habe ich selbst im Blick und kann mir Ihre Anregungen und Themenwünsche dann direkt anschauen. Für heute sage ich vielen Dank für Ihre Zeit und bis zur nächsten Folge.